Herzlich willkommen beim DJV Thüringen Podcast, eurem, ihrem Ohr direkt an der Geschäftsstelle. Und man hört es schon an der Stimme heute, ja, nur in zweiter Reihe mit Mariana Friedrich, weil nämlich Mariana Friedrich heute als Gast bei mir ist. Wir haben uns überlegt, wir tauschen mal die Rollen. Oft genug ist es ja andersrum und dafür haben wir auch einen guten Grund. Wir machen nämlich natürlich einerseits zum Ende des Jahres einen kleinen Jahresrückblick und schauen mal, was so passiert ist. Und andererseits haben wir natürlich auch ein ganz besonderes Ereignis, auf das wir zurückblicken wollen. Und dafür brauchen wir Mariana. Aber der Reihe nach, das, was, sage ich mal, so am herausragendsten und am auch kürzesten damit zurückliegt, ist unser Bundesverbandstag. Der DJV-Bundesverbandstag dieses Jahr war ja in Bochum. Und wir wollen kurz mal diesen Verbandstag Revue passieren lassen und uns anschauen, was wir da beschlossen haben, worum es da ging. Hallo erstmal, Mariana, das habe ich natürlich wieder völlig vergessen, weil Leuten, die beim Radio gearbeitet haben, eigen ist, dass sie viel selber reden und andere nicht zu Wort kommen lassen. Also Mariana, schönen guten Tag, schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich dein Gast sein darf.
In deinem quasi eigenen Podcast.
Genau.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen uns auf den Bundesverbandstag konzentrieren, in Bochum zunächst. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Beschlüsse, die die etwa 200 Delegierten dort getroffen haben, gefasst haben?
Die wichtigsten Beschlüsse, ja. Wir haben einen großen Teil unserer Beschlüsse war dieses Jahr auf dem Bundesverbandstag tatsächlich Resolutionen. Das sind Beschlüsse, die der Verbandstag fasst, um damit ein nicht im DJV vorhandenes Gremium anzusprechen. Zum Beispiel die Öffentlichkeit, zum Beispiel die Politik, zum Beispiel Sendeanstalten, Verlage und so weiter. Und für mich wesentlich waren die Beschlüsse, die wir zum Thema Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten gefasst haben, also dass wir uns klar positioniert haben, dass diese Gewaltspiralen, die wir derzeit in Deutschland erleben, dringend gestoppt werden müssen, dass wir eine deutliche Unterstützung auch seitens der Polizei brauchen, dass Journalistinnen und Journalisten im Einsatz, wenn sie beruflich unterwegs sind, geschützt werden müssen, weil das Teil der Pressefreiheit ist. Und dass es nicht sein kann, dass Menschen, die für uns fotografieren, Videos machen, Berichte schreiben und ganz nah dran sind an den Geschehnissen auf der Straße, dass die teilweise um ihr Leben fürchten müssen, dass die angegriffen werden, dass deren Equipment zerstört wird, aus einfacher Rachsucht heraus, aus einfacher Unzufriedenheit heraus. Diese Menschen können nichts dafür, wenn andere Menschen unzufrieden sind. Das waren klare Statements, die der Verbandstag da getroffen hat. Wir haben uns besonders dafür ausgesprochen, das Thema Gewalt gegen Frauen aufzugreifen und die Verlage zu sensibilisieren bei der Berichterstattung zum Thema Gewalt gegen Frauen, die Täter nicht so häufig in eine Opferrolle zu stellen, zu schauen, wie werden solche Themen auch verweichlicht, würde ich fast sagen, zu schauen, dass Gewalt gegen Frauen eben keine tragischen Familienereignisse sind, sondern Taten, die
Beziehungsdrama, Menschen, sagt man immer so.
Beziehungsdrama, ne? Oder zum Beispiel.
Familientragödie, genau. Ne? Sowas. Ne?
Richtig. Und wenn das umgekehrt wäre, also die Frau den Mann angreift, wäre es eben kein, würde es nicht berichtet als Beziehungsdrama oder Familientragödie. Und dass da sensibilisiert wird, dass es hier um Gewalttaten geht, die geahndet gehören und dass das die Gesellschaft durchaus was angeht. Das waren so zwei für mich wesentliche Punkte. Natürlich haben wir uns mit der Situation der Freien beschäftigt in unseren Beschlüssen und fordern, dass es da eine stärkere Förderstruktur gibt, dass es Corona-Hilfen gibt, weil wir ja nach wie vor in der Pandemie sind, haben darüber diskutiert, wie wir die Zukunft des Journalismus stärken können, wie man da Förderprogramme aufziehen kann, um es jungen Journalistinnen und Journalisten einfacher zu machen, in diesen Beruf hineinzugehen, eigene Projekte zu starten. Wir wollen die Qualität des Journalismus weiter unterstützen und weiter fördern und fordern da die Sendeanstalten und die Verlage natürlich auch auf, sich zu engagieren, auf Qualität zu setzen, statt auf das reine Reduzieren von Geldern und Mitarbeitern.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf dieses Thema Gewalt gegen Frauen und den Umgang damit. Vor allen Dingen den Umgang in den Medien. Ich habe es vorhin schon eingeworfen, da passiert ganz häufig, auch möglicherweise aus Routine heraus, weil das schon immer so war, ein Framing, was diese Taten, ja, ich will nicht sagen, ja, aber doch, es ist diese Taten marginalisiert. Also
Ja,
nicht als
entschuldigt
das kennt,
teilweise, klar.
ja, also nicht als das kennzeichnet, was sie sind, nämlich Verbrechen, Morde,
Genau.
sondern ich habe es schon gesagt, da heißt es dann immer Beziehungsdrama oder Familientragödie. Ich glaube, da müssen Journalistinnen und Journalisten künftig deutlich genauer darauf achten, was sie wie sagen, oder?
Auf jeden Fall. Also, dass wir diese Kultur haben, dass Gewalt gegen Frauen oft Beziehungsdramen genannt werden, führt einfach dazu, dass es auch in der Bevölkerung als nicht so schlimm wahrgenommen wird. Das kommt aus einer Zeit, als die Frau dem Mann noch viel mehr unterstellt war, als das heute ist. Wir haben eine Gleichstellung, die schon sehr, sehr viele Jahre in Deutschland gilt, und trotzdem haben wir keine gelebte Gleichstellung in vielen Punkten. Natürlich sind wir da auf einem guten Weg und es entwickelt sich auch eine ganze Menge. Aber an diesem Aspekt und gerade in der Berichterstattung sieht man das recht häufig, dass die Frau ja irgendwie so ein Teil der Familie ist und der Mann ist da das Oberhaupt, und wenn da was schiefgegangen ist, dann ist das ja ganz tragisch und dann ist das ja ganz schlimm, aber es wird nicht als das benannt, was es ist.
So quasi ein Unglück, was man nicht verhindern konnte. Ja, ne?
Genau,
So.
und das geht die Gesellschaft eigentlich nichts an, weil was in deinen vier Wänden passiert, das gehört nur in deine vier Wände. Und das ist totaler Bullshit.
Wir haben uns natürlich auch damit befasst, wie man den unabhängigen Journalismus ja stärken kann, möchte ich fast sagen. Es ist kein großes Geheimnis, dass der Journalismus in einer Krise steckt. Nicht nur in einer Akzeptanzkrise. Du hast es vorhin erwähnt, dass ein zwar geringer, aber dennoch sehr lautstarker Teil der Gesellschaft den unabhängigen und den freien Journalismus offen in Frage stellt, ja sogar angreift.
Ja.
Es gibt aber auch, ich möchte fast sagen, hausgemachte Probleme des Journalismus. Und da gucke ich vor allen Dingen auf den Zeitungsjournalismus, wobei natürlich auch Fernsehen und auch die Hörfunksender ähnliche Probleme haben. Aber im Zeitungsjournalismus ist es halt sehr, sehr deutlich zu sehen, dass die Auflagen der gedruckten Zeitung immer weiter zurückgehen. Gleichzeitig steigen die Kosten für Logistik, für Papier. Wir alle wissen, was passiert, wenn in einem Unternehmen die Umsätze sinken, aber die Kosten steigen. Es muss gespart werden. Gespart wird in Medienunternehmen in allererster Linie an den Personalkosten, weil das im Regelfall der größte Kostenfaktor ist. Und das wiederum schlägt natürlich sofort durch auf die Qualität des journalistischen Produkts.
Ja.
Das heißt, wir müssen uns auf kurz oder lang und eher auf kurz, denn auf lang überlegen, wie finanzieren wir unabhängigen, freien Journalismus auskömmlich.
Da hast du vollkommen recht. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Als ich angefangen habe mit meinem Volontariat, also als ich mit meinen damals 19, 20 Jahren in den Journalismus gegangen bin, erst als Freie, als Praktikantin und später nach dem Studium dann als Volontärin, hat man mir gesagt, Zeitungen, das auf Papier gedruckte Medium ist ein Auslaufprodukt und wird bald einfach nur noch ein Luxusgut sein. Das hat mich als junge Journalistin erschreckt und ich konnte es nachvollziehen. Das ist heute über 10 Jahre her, und dass das Leute gesagt haben, war keine News. Das wussten meine älteren Kollegen damals schon. Seitdem hat sich aber nicht viel getan. Natürlich sind viele Verlage ins Internet gegangen, haben Social-Media-Kanäle gegründet. Die einen machen das stärker, dass sie ihre Sachen auch online vermarkten, die anderen weniger stark. Aber ich habe den Eindruck, dass sich an den Vermarktungsmodellen nicht viel getan hat. Es geht immer noch um Anzeigen. Es geht immer noch um Kooperationen mit Unternehmen, also dass man diese sogenannten Advertorials macht. Was heißt sogenannt? Sie heißen Advertorials. Das sind eben Auftragsarbeiten von Unternehmen, die auch klar als Anzeige gekennzeichnet werden müssen, aber inhaltlich von den Unternehmen mitgestaltet werden. Und das sind ja auch alles ganz schöne Dinge, die man tun kann, um Geld einzunehmen, aber das reicht heute bei weitem nicht. Wir brauchen neue Modelle, um Journalismus zu finanzieren. Und reine Werbung wird dann nicht mehr funktionieren, weil da graben einem auch Influencer den Markt ab, YouTuber den Markt ab. Natürlich, weil die ja auch ein Businessmodell bauen. Und sie bauen sich ganz moderne Businessmodelle, auf die die Verlage bisher nicht einsteigen konnten. Und das heißt, wir haben ein Problem. Den Verlagen geht das Geld aus. Sie haben weniger Finanzierungsquellen und finden auch kaum noch neue, können dadurch keinen qualitativen Journalismus mehr finanzieren. Natürlich muss trotzdem jeden Tag eine Zeitung erscheinen, muss trotzdem monatlich ein Magazin erscheinen, muss das Online-Portal bewältigt werden. Und wir haben immer weniger Leute, die das tun. Dadurch sinkt auch die Qualität insgesamt. Und du sagst, wir müssen sehr schnell reagieren, wir müssen da Dinge tun. Eigentlich ist es schon fast zu spät für viele Verlagshäuser. Ich habe selber 5 Jahre lang in einem innovativen Magazin mitgearbeitet, wo ein Zeitungsverlag versucht hat, ein neues Produkt für Jugendliche auf den Markt zu bringen. Aber in den 5 Jahren gab es keine einzige Idee, wie man dieses Produkt, was von vielen Menschen gerne gelesen wurde und gerne genutzt wurde, vermarktet. Also wie man die Leute dazu bringt, das zu finanzieren. Und auf der anderen Seite schauen wir uns Crowdfunding-Plattformen wie zum Beispiel Steady an, die es sehr wohl geschafft haben, Newsletter-Autoren ein gutes Einkommen zu organisieren, die es geschafft haben, Podcastern eine gute Einnahmequelle zu finanzieren und kreativen Projekten, wenn diese Projekte ihre Leser, ihre Abnehmer, ihre Follower finden. Also für mich ist eigentlich der Weg dahin, ein publikumsfinanziertes Produkt auf den Markt zu stellen, auf die Beine zu stellen, will ich sagen. Das ist natürlich nicht einfach und das ist keine Lösung für alle Produkte, denn es braucht die Fans, die Leser, die Leute, die Lust haben, das zu finanzieren. Aber das geht durchaus mit Qualität.
Du hast die verschiedenen Erlösmodelle bei den Zeitungen angesprochen. Eins darunter fehlt, nämlich das klassische Abonnement.
Selbstverständlich, ja.
Da will ich noch mal drauf eingehen, weil das ist eine Sache, die ich bis heute, und vielleicht liegt das auch daran, dass ich also aus der Radiobranche komme, nicht verstanden habe. Ganz häufig ist es so, dass man bei bestimmten Artikeln dann irgendwann an der Bezahlschranke landet, was auch völlig in Ordnung ist, weil Journalismus muss halt bezahlt werden.
Natürlich.
Jetzt will ich aber diesen einen Artikel nur lesen und nicht gleich das ganze Abonnement kaufen. Da gibt es so gut wie keine Lösung auf dem deutschen Markt für. Also das habe ich noch nicht erlebt. Also es gibt ja durchaus Produkte, die mit Abonnements erfolgreich sind. Das sind allerdings Nischenprodukte. Also ich verweise da mal auf Katapult zum Beispiel,
Ja.
oben in Mecklenburg-Vorpommern, die sogar ihre Lokalzeitung bundesweit verkaufen. Also das ist eine Sache, die, also, aber das sind halt eben, ich möchte mal sagen, wer da ein Abo hat, das ist Überzeugungstäter.
Ja.
Na? Ein Online-Abo abzuschließen für eine Zeitung, ich glaube, das ist nichts, womit man die junge Zielgruppe heutzutage ansprechen kann.
Weiß ich gar nicht so sehr, ob ich dir da zustimme, denn Netflix und Co. schaffen es ja auch,
War eine
ne?
Frage.
Netflix und Co. schaffen es ja auch, dir ein Abo aufzudrücken und du bezahlst das ganz freiwillig, damit du deine Sendung gucken kannst.
Kleine Einschränkung, da geht es halt nicht um journalistische Produkte bei Netflix, also nicht vordergründig. Ja, ich
Klar,
weiß, die haben
natürlich.
auch gute Dokumentation und man kommt auch, glaube ich, schneller wieder raus. Ich glaube, das ist auch ein absolutes Verkaufsargument, oder?
Ja, genau. Also das sind für mich Punkte, die da reinzählen. Zum einen, wenn ich so etwas abschließe, möchte ich das kurzfristig können. Ein Netflix-Abo geht minimal einen Monat. Es ist jetzt ein Beispiel. Ich könnte jetzt jeden anderen Streamingdienst auch nennen. Ich möchte hier keine Werbung für einen machen. Also ein Streamingdienst-Abo ist meistens auf einen Monat beschränkt. Bei einer Zeitung muss das viel weniger sein. Es gibt inzwischen Tageszeitungen, die nutzen diese Tagesabos. Da kannst du dir online für 1 oder 2 Euro einen Tageszugang klicken. Und dann einen Tag lang dieses Medium lesen. Die Kosten dafür sind teilweise aber immer noch so undurchschaubar für den Leser. Also das 1 Euro ist da schon ein geringeres. Manchmal kosten diese Dinger 5 Euro oder mehr. Und dann frage ich mich halt, warum soll ich denn jetzt für den einen Artikel so viel Geld bezahlen, wenn ich das Abo für einen Monat haben kann, aber ich will das gar nicht für einen Monat. Und dann ist es schwierig, da zu kündigen, weil ich das eben nicht mit einem Klick in der App machen kann, sondern da irgendwo anrufen muss oder eine schriftliche Kündigung schicken muss. Ich habe mal die New York Times abonniert, da musste man dann tatsächlich in den Staaten selber anrufen und konnte auch nicht online kündigen.
Das hat sich geändert übrigens.
Inzwischen, ja. Das fühlt sich dann an wie so eine Falle und wenn die Leute das einmal erlebt haben, dann trauen sie dem ganzen Spiel weniger. Und natürlich ist es heute auch so, dass man für wirklich alles Abos abschließt und sehr leicht den Überblick verliert und in so eine Finanzierungsfalle reinkommt. Also eigentlich wäre es vielleicht sinnvoll zu überlegen, kann man sowas als Gesamtangebot machen? Ein Medienangebot für Deutschland und dann abonnierst du dir deinen Monat und kannst dann alle Tageszeitungen oder so nutzen, wenn es so einen Verbund gäbe. Oder welche Modelle kann man finden, um den Leuten so einen flexiblen Zugang zu Medien zu zu schaffen und trotzdem die Verlagshäuser vernünftig mitzufinanzieren.
Du meinst so, dass das Spotify-Modell, um nochmal nachzufragen,
Das
oder
eventuell, ja, also das. Ich bin ja nun auch kein Betriebswirtschaftler und habe auch keine Ahnung, was denn da ein gutes Modell für die Verlage wäre. Fakt ist aber, dass die Modelle, die momentan da sind, nicht funktionieren und dass man da kreativer werden muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Medien, die es geschafft haben, sich eine große Zielgruppe zu erwirtschaften, die sie finanziert. Wir gucken auf die Krautreporter, die das natürlich mit einer Startfinanzierung gemacht haben. Wir gucken auf Korrektiv, wir gucken auf kleine Medien-Newsletter, die das wirklich über reine Follower machen.
Wir gucken auf die New York Times zum Beispiel, die es auch geschafft
Richtig.
hat, tatsächlich.
Ja.
Das muss man ja, also als gedruckte
Genau,
Zeitung
also
tatsächlich. Ne?
es gibt eben diese Modelle, dass ich auch sage, hey, ich abonniere diesen Part Journalismus, weil ich das gut finde und gebe denen dann monatlich oder jährlich Geld und bin damit happy. Also ich glaube nicht, dass das komplett abnimmt, dass junge Leute das machen, aber junge Leute gucken sich sehr genau an, was sie da abonnieren, wie lange sie das abonnieren und wen sie da unterstützen. Und oftmals hängt es auch an so einem persönlichen, an so einer persönlichen Bindung. Wenn ich zum Beispiel den Krautreportern Geld gebe, kenne ich da die Hälfte der Redakteure, einfach weil die mit Gesicht für ihre Artikel stehen. Und ich weiß genau, wenn ich über Ostdeutschland lesen möchte, dann weiß ich, wessen Artikel ich dann anklicke, dann suche ich nach dem Autoren und dann weiß ich, der gibt mir die aktuelle Berichterstattung der Krautreporter über diesen Bereich. Oder wenn ich mich über Klima informieren will, weiß ich auch genau, dass da gibt es den Korrespondenten und der ist ein Experte darin. Das ist ja auch bei Lokaljournalismus oft anders, dass du so eine Expertise für ein Themengebiet hast, gibt es ja inzwischen nicht mehr. Inzwischen sind die meisten Lokaljournalisten wirklich ja, bunte Hunde, weil sie über alles berichten müssen und haben gar nicht mehr so die Zeit und die Ressourcen, sich in ein Gebiet richtig reinzufressen und dann qualitativ zu berichten. Und eigentlich gab es das mal und eigentlich war das gut.
Es gibt ja zumindest ein bisschen Hoffnung für den unabhängigen freien Journalismus, denn im neuen Koalitionsvertrag wird er tatsächlich explizit erwähnt. Und das ist also, glaube ich, ein Novum. Das heißt, in der Politik ist das Problem angekommen. Das Problem, dass wenn journalistische Strukturen und vor allen Dingen im lokalen Bereich wegbrechen, dass das dann Folgen hat. Und zwar direkte Folgen auch für die Demokratie. Es war jetzt neulich wieder eine Studie, die ich gelesen habe, die kam von der Harvard University, die genau das nachgewiesen hat. Dass in den USA, da wo es weiße Flecken gibt, wo es keine Lokalzeitungen mehr gibt, dort steigen Korruption sowohl von öffentlichen Stellen als auch von Firmen. Ja, speziell haben die das nachgewiesen an den Strafverfahren, die insgesamt eingeleitet wurden, wegen solcher Delikte. Die gingen nämlich exorbitant in die Höhe. Es greifen Fake News um sich, ein Problem, was wir hier auch haben, aber eben in einer sehr begrenzten Blase bislang. Und damit fehlt halt eben so der Hintergrund zur politischen Willensbildung. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja verschiedene Modelle, wie man Journalismus möglicherweise fördern könnte. Denn ich bin davon überzeugt, dass man um eine Förderung des Journalismus, des unabhängigen Journalismus nicht mehr herumkommt. Man muss die natürlich staatsfern organisieren, aber dass das Modelle gibt, wo das funktioniert, das sieht man ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jetzt ist eine Option zu sagen, Journalismus ist gemeinnützig. Das hat unbestreitbare Vorteile, sowohl in der Suche von Finanzierungsmöglichkeiten als auch im Steuerrecht. Ist das für dich ein Modell, was zukunftsträchtig ist, oder kann es nur eins sein von vielen?
Eins vorweg, meine Antwort ist natürlich nicht allgemeine Antwort des DJV, sondern Antwort von mir persönlich. Das muss ich für alles dazu sagen, was wir hier im Podcast machen. Aufgrund des Amtes, das ich jetzt übernommen habe, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Für mich ist die Förderung gemeinnützigen Journalismus durchaus ein Modell, was Journalismus ergänzen kann. Das kann nicht das alleinige Modell sein. Aber ja, es ist, wenn wir gemeinnützigen Journalismus fördern, wenn es dafür Programme gibt, um gemeinnützigen Journalismus in Deutschland zu etablieren und mehr zu etablieren, als es bisher schon der Fall ist, dann schaffen wir gleich, also dann schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ist das eine Form von Medienbildung, weil wir immer mehr Leute dazu kriegen, sich kritisch mit journalistischen Produkten auseinanderzusetzen, sie selber mitzugestalten und auch eine Bindung dazu aufzubauen. Und zum anderen fördert es die Vielfalt im Journalismus und wir brauchen Vielfalt im Journalismus, denn genau das ist es ja, was Journalismus sein will. Wir wollen informieren, wir wollen ja berichten, wir wollen die Gesellschaft abbilden und das geht am besten, indem man möglichst viele Berichterstatter hat und möglichst gute Berichterstatter hat, die aus ihren Bereichen ihre Expertise weitergeben können.
Du hast es gerade angesprochen, du möchtest gern darauf hinweisen, dass das hier eine Privatveranstaltung ist und nicht die Stimme des DJV, zumindest nicht die Alleinvertretene. Aber
Genau.
du bist mittlerweile eine Stimme im DJV, denn ein Ergebnis des Bundesverbandstages war auch, dass wir im neu gewählten, teilweise neu gewählten Bundesvorstand mittlerweile zwei Thüringerinnen haben.
Das
Eine
stimmt.
davon bist du.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch erstmal nachträglich nochmal, auch an
Dankeschön.
dieser Stelle.
Na, du bist ja gar nicht so unschuldig daran, dass ich da jetzt in dieser Position sitze.
Ja, ich genau. Wobei ich natürlich als Geschäftsführer kein Stimmrecht hatte, aber
Richtig.
ich habe, ich sage mal, dir Argumente geliefert, warum du kandidieren solltest. Muss man
Genau.
vorsichtig formulieren.
Genau, also der Bundesverbandstag oder der Verbandstag hat dieses Jahr praktisch seinen Vorstand neu gewählt und wie immer gehen dann vorher so die Fragen rum, wer hätte denn Interesse, so einen Posten zu übernehmen? Wir wussten, einige der ehemaligen Vorstandsmitglieder werden nicht nochmal antreten. Und ich habe vor 2 Jahren bei den letzten Wahlen schon überlegt, ob das ein Amt wäre, was mich interessieren würde. Ich bin ja jetzt schon eine Weile im Vorstand in Thüringen. Und auch dieses Mal habe ich wieder so ein bisschen hin und her überlegt, ganz still im Kämmerlein für mich und mir dann gedacht, na ja, ich wohne ja inzwischen in Zürich und ist das ein Amt, was ich wirklich leisten kann, ohne dass ich zu viele Abstriche machen müsste? Also Sebastian weiß, dass wenn ich in ein Ehrenamt gehe, dann versuche ich möglichst viel zu powern und möglichst mich gut einzubringen und ich wäre enttäuscht von mir
Davon
selber.
lebt der DJV Thüringen tatsächlich.
Danke. Und ich wäre enttäuscht von mir selber, wenn ich das im Bundesvorstand nicht leisten könnte. Deswegen habe ich da sehr dran gezweifelt. Und wie ich so darüber nachdachte, rief mich Sebastian an und fragte mich, ob ich nicht kandidieren möchte. Und dann haben wir uns lange darüber unterhalten. Und ich habe mich dann entschieden, mich aufzustellen. Und ich danke dem Verbandstag, dass ich mit so hoher Stimmenanzahl gewählt wurde und dieses Vertrauen auch geschenkt bekommen habe.
Ja, und das verdient, wenn ich das hinzufügen darf. Ich hatte gesagt, zwei Thüringerinnen. Du hast tatsächlich noch jemand, aber neu zugezogenes, glaube ich, ne?
Genau, die Anne Weber zieht gerade nach Thüringen, hat sich da ein wunderschönes Grundstück gekauft und baut das aus und kommt ursprünglich aus Bayern. Und ich glaube, wir sind ein ganz cooles Frauenpower-Team im Bundesvorstand. Also wir sind auch nicht die einzigen Frauen. Es gibt ja natürlich noch Katrin Krömer. Und ja, ich glaube, das wird eine ganz, ganz schöne Truppe. Es ist auch ein sehr junger Bundesvorstand. Philipp Planke ist ja knapp jünger als ich. Und wir sind da jetzt zwei unter 40-Jährige, die im Bundesvorstand sitzen. Es ist natürlich auch eine ganz spannende Situation, weil wir sehr erfahrene Kollegen um uns haben. Frank Überall zum Beispiel, Katrin Krömer, die das schon sehr, sehr lange machen und deswegen auch gut vernetzt sind und für die alles sehr selbstverständlich ist. Und wir müssen uns da neu reinfriemeln, auch schauen, wie ist die Kommunikation bisher, was bringen wir für Vorstellungen mit rein, wie können wir das befruchten. Manchmal muss man dann auch so ein bisschen erst gegen eine Wand laufen und merken, okay, ja, meine Vorstellung funktioniert mit der Realität nicht ganz überein. Aber bisher, also im ersten Monat, wir hatten bisher die konstituierende Sitzung und haben uns so auf die Aufgabenverteilung geeinigt, glaube ich, dass wir ein sehr produktiver und ein sehr konstruktiver Vorstand sind. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und wenn du sagst, verdient, bitte mess mich erst, wenn ich wirklich meine 2 Jahre gemacht habe und vorzeigen kann, was ich wirklich bewirken konnte.
Das verdient war das Vertrauen, was Sie dir im Vorfeld geschenkt haben, denn das kommt ja auch nicht von ohnehin, dass so viele Mitglieder des Verbandstages für dich gestimmt haben, sondern das hast du dir ja auch erarbeitet durch deine Arbeit beispielsweise auch in der Antragskommission, auch damals im Fachausschuss junge Journalisten, der Fachausschuss, wie heißt der eigentlich richtig? Zukunft? Nein.
Zukunft.
Ja, natürlich Zukunft, was sonst? Ja. Im Bundesvorstand gibt es ja auch so ein bisschen so Aufgabenzuteilung. Was ist so dein Aufgabenzuschnitt?
Also ich bin für die Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Ansprechpartnerin. Das heißt, wir teilen uns im Bundesvorstand auf, wer welchen Landesverband direkt betreut. Das waren bisher auch immer ein fester Ansprechpartner. Wir haben das jetzt geändert. Es gibt zwei feste Ansprechpartner. damit, wenn mal jemand nicht hinfahren kann, krank ist und so weiter, man denjenigen, der jetzt ersetzt, nicht ins kalte Wasser wirft, sondern dass immer zwei Leute wirklich up to date sind. Das finde ich eine ganz gute Lösung. Außerdem engagiere ich mich im Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und werde mich auch in der Kommission Europa einbringen, was natürlich ein bisschen nahe liegt, dadurch, dass ich in der Schweiz wohne und von hier auch so einen schönen Blick auf Europa habe. Ich werde mich engagieren in der Initiative Qualität und in der AG Bildung und Qualität. Das sind auch so ein bisschen Steckenpferde, weil ich da früher ganz am Anfang meiner ehrenamtlichen Tätigkeit schon mal mit reinschnuppern durfte und sehr viel Freude an der, ja, am Ausbau der Qualität und der Weiterbildung habe. Ich werde mich engagieren im Netzwerk No Hate Speech. Da gibt es eine deutsche Kommission für, in der DJV auch vertreten ist. Da habe ich mich jetzt ja, gemeldet und werde gucken, was man da gemeinsam auf die Beine stellen kann. Und ansonsten natürlich bei allen Aufgaben, die sonst noch so anfallen, werde ich da immer gucken, wie kann ich da unsere Thüringer Sicht auch mit reinbringen und wie kann ich da das, was ich an Skills mitbringe, ja, zur Verfügung stellen.
Wir wollen noch schauen auf ein weiteres Ereignis, ein weiteres wichtiges Ereignis für den DJV Thüringen, auch zum Jahresende. Also das soll nicht heißen, dass dieses Jahr über keine wichtigen Ereignisse waren, aber es hat sich tatsächlich so ein bisschen überschlagen dann zum Jahresende. Einerseits, wie gesagt, mit Mariana Friedrich jetzt als Vertreterin des DJV Thüringen im Bundesvorstand. Aber wir haben noch einen Sitz gewonnen, möchte ich mal so sagen, und zwar im MDR-Rundfunkrat.
Genau.
Der Thüringer Landtag hat den DJV Thüringen als gesellschaftlich wichtige Organisation einen Sitz im MDR-Rundfunkrat zugesprochen mit Zweidrittelmehrheit. Das ist tatsächlich das Quorum, was erfüllt werden muss. Das heißt, die Hürden liegen hoch und deswegen sind wir besonders stolz darauf, dass wir das hingekriegt haben und dass uns die Abgeordneten des Thüringer Landtags dieses Vertrauen geschenkt haben. Und wir werden jemanden entsenden, der zumindest hier in dieser Podcast-Reihe so eine Art alter Bekannter ist. Christopher Buschow nämlich, den hast du interviewt, oder?
Genau, den habe ich in der fünften Folge interviewt. Wer da noch mal reinhören mag, Christopher Buschow ist Professor in Weimar und beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Journalismus und hat sich da inzwischen in Deutschland auch wirklich einen Namen gemacht. Durch seine Veröffentlichungen, durch seine Interviews, die er gibt. Und ja, ich glaube, wir können uns eigentlich niemand besseren vorstellen, der uns dort im Rundfunkrat vertritt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Christopher sich dazu bereit erklärt hat und da auch Lust drauf hat. Es ist ein sehr streitbarer Mensch, ein sehr reibungsfreudiger Mensch, und ich glaube, das kann uns als Journalisten in Thüringen nur gut tun.
Vor allen Dingen ist er jemand, der sich mit dem Thema Journalismus tatsächlich auskennt.
Auf jeden
Das muss
Fall.
man ehrlicherweise sagen. Der Rundfunkrat soll ja immer so ein bisschen Querschnitt der Gesellschaft sein. Und das ist er natürlich auch. Und deswegen sitzen da natürlich auch Leute, deren originäre Aufgabe es nicht in erster Linie ist, Journalist zu sein oder Journalismus beurteilen zu können. Und da ist es natürlich wichtig, wenn es dann außerhalb des MDR natürlich, da sitzen ja auch Vertreter drin, die könnten das erklären, aber das sind ja die im Prinzip, die durch den Rundfunkrat kontrolliert werden. Insofern ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass jemand im Rundfunkrat sitzt, der im Zweifel bestimmte Sachen auch journalistisch einordnen kann oder im Gesamtkontext erklären kann. Ja.
Genau, und wir hatten das Thema ja in den letzten Podcast-Folgen ganz intensiv. Ich habe ja versucht, mit den medienpolitischen Sprechern in Thüringen zu reden. Wir haben nicht alle bisher dazu bekommen, in unseren Podcast zu kommen, aber die, die bisher da waren, mussten sich ja auch der Frage immer stellen, was denn mit dem Rundfunkrat ist. Denn um das nochmal Revue passieren zu lassen, der DJV war ja im Rundfunkrat. Wir haben uns immer einen Sitz geteilt. Und mit dem Beamtenbund zum Beispiel. Und das wurde durch den neuen Staatsvertrag ja so ein bisschen, sagen wir, ausgehebelt. Erzähl du die Geschichte.
Ja, also worauf Mariana hinaus will, dass es bislang so war, dass sich die drei großen Arbeitnehmervertretungen in Thüringen, du hast es angesprochen, der Beamtenbund, natürlich der DGB als große Dachorganisation und der DJV, einen Sitz im Rundfunkrat teilen sollten, einen Sitz für die Arbeitnehmervertretungen. Jetzt haben wir durch den neuen Staatsvertrag tatsächlich in allen drei Bundesländern, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, noch einen Sitz dazu bekommen. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Sitze. Gleichzeitig hat aber sich der Beamtenbund auf irgendeine Art und Weise in die Begründung zu den Paragraphen, wo es um die Besetzung des Rundfunkrats geht, hineinschreiben lassen, dass sich die Länder einig seien, dass der Beamtenbund einen von diesen Sitzen bekommt. Und daraufhin hat der DGB natürlich gesagt, ja, Moment mal, wir sind aber doch die größere Organisation. Und alle Staatskanzleien haben sich dann irgendwie beeilt zu sagen, ja, na, der andere Sitz ist ja dann für euch. Und dann haben wir uns so ein bisschen verwundert den Kopf gekratzt und haben die Leute gefragt, sag mal, und so Fachkompetenz wollt ihr da gar nicht drin haben oder was? Und dann ging das große Überlegen los. Wir in Thüringen haben da eine sehr gute Lösung gefunden, muss ich sagen. Also, weil wir hier auch, also diese Zusammenarbeit zwischen Beamtenbund, zwischen DGB und zwischen uns als DJV ist sehr eng. Wir treffen uns regelmäßig und deswegen haben wir uns eben auch zu diesem Zeitpunkt zusammengesetzt und überlegt, was kann man da machen und sind dann eben auf diese Lösung gekommen, dass wir gesagt haben, okay, der DJV bewirbt sich um diesen Sitz als gesellschaftlich relevante Gruppe. Und diese Bewerbung wird eben vom Beamtenbund und auch vom DGB unterstützt. Und wenn man solche Unterstützer hat, dann fällt das natürlich leicht, entsprechenden Entscheider auch davon zu überzeugen, dass man da der Richtige an der richtigen Stelle ist. Ich muss dazu sagen, um die zwei Sätze noch zu machen, das hat leider in den anderen Bundesländern so nicht geklappt. Und tatsächlich ist es jetzt die Frage, was passiert da? Die Rundfunkratsvorsitzende hat gerade vor ein paar Tagen einen Brief an alle Beteiligten geschickt und gesagt, da müsse man sich einigen und tatsächlich explizit auch Thüringen als Vorbild genannt. Ich finde es ja grundsätzlich immer schön, wenn wir als so kleiner Landesverband irgendwie mal Maßstäbe setzen. Das macht uns so ein bisschen stolz. Ja, und ich hoffe sehr, dass es da eine Einigung geben wird. Denn in den anderen beiden Bundesländern besteht der Beamtenbund auf seinem Sitz, obwohl der DGB aus meiner Sicht einen sehr guten Vorschlag gemacht hat, wie man das in einem rollierenden Verfahren aufteilen könnte, sodass alle was davon haben. Aber naja, ich sage es mal vorsichtig, bislang haben wir oder hat der DGB und auch wir, weil wir diesen Vorschlag ja auch unterstützen, haben wir noch nicht alle überzeugen können davon.
Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht und klopf auf Holz, dass es da eine vernünftige Lösung gibt. Denn für mich ist auch Fakt, im Rundfunkrat braucht es Fachkompetenz und Fachexpertise. Natürlich soll der Rundfunkrat eine breite schichtige Bevölkerung abdecken, wie du gesagt hast, aber gar keine journalistische Expertise in diesem Rat sitzen zu haben, kann es dann auch nicht sein, denn wir sind ein Teil der Gesellschaft.
So ist es, genau. Nun ja, also wie gesagt, wir als DJV Thüringen haben unseren Vertreter drin. Das ist auch unabhängig von dieser Einigung, die möglicherweise noch ausstehenden Einigungen auf in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu sehen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Professor Christopher Buschow da jemanden haben, der nicht nur uns als Gewerkschaft, sondern eben auch als Berufsverband vertritt und vor allen Dingen als profunder Kenner des Journalismus und der die ganze Sache auch ein bisschen auf eine wissenschaftliche Basis stellt. Der übrigens auch, und das nochmal, und das schlägt so einen kleinen Bogen vorhin, wo wir über die Zeitungsfinanzierung und über die Journalismusfinanzierung gesprochen hat, eben auch eine sehr bemerkenswerte Studie angefertigt hat. Die heißt Money for Nothing, Content for Free. Ich kann die auch nochmal verlinken dann unten. In der nachgewiesen wird, dass im Vergleich, im europäischen Vergleich, die Zahlungsbereitschaft in Deutschland für journalistische Inhalte unterentwickelt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Auch sehr altersgruppenabhängig, ja, aber nichtsdestotrotz ist es in anderen europäischen Ländern viel selbstverständlicher, dass Journalismus Geld kostet und dass Journalismus bezahlt werden muss. Hier haben, und das ist auch ein Teil der Schuld der Verlage, mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke, haben die natürlich viele ihrer Inhalte kostenlos angeboten und dadurch ist so eine kostenlose Mentalität entstanden. Und das sieht man ja regelmäßig, wenn man irgendwie Facebook-Posts oder Twitter-Posts liest und da wird irgendein Artikel verlinkt und dann steht da aber Achtung, Bezahlschranke. Also allein der Hinweis darauf zeigt, dass das hier noch nicht im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist.
Ja, Käuferpsychologie ist da nicht verstanden worden, ganz ehrlich. Wer genauer an die Studie reinhören möchte, Christopher Buschow hat die in unserem Podcast in der fünften Episode recht ausführlich erklärt, also uns da einen Einblick gegeben und man findet sie auch auf allen seinen Kanälen, also einfach ihn mal bei LinkedIn eingeben, da kommt man sofort auf das PDF und kann sich da mal durchwühlen. Es ist eine sehr, sehr spannende Studie, also hat viel Freude gemacht zu lesen und viel Inspiration geboten.
Letzter Punkt, auf den wir zurückblicken wollen, weil er nichtsdestotrotz auch wichtig ist und auch zufälligerweise immer zum Jahresende natürlich ankommt, ist unser Fotowettbewerb. Pressefoto Hessen Thüringen ist gerade vor wenigen Tagen zu Ende gegangen mit der Preisverleihung am 7. Dezember. Wir haben es leider wieder nicht geschafft, diese Preisverleihung in Präsenz stattfinden zu lassen. Einfach aufgrund der Pandemielage wäre es unverantwortlich gewesen, die Fotografinnen und Fotografen quer durch Hessen und Thüringen zu schicken, um zu uns zu kommen und dann ihren Preis in Empfang zu nehmen. Persönlich auch der Landtag, wo wir das normalerweise immer veranstalten, hat gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen. Also haben wir es wieder online gemacht.
Du, ich finde das aber eine sehr vernünftige Entscheidung, weil es gibt genug andere, die solche Veranstaltungen nach wie vor durchführen und die Leute wirklich dann einmal durch ganz Deutschland jagen für eine solche Veranstaltung. Und das ist es nicht wert. Es ist eine tolle Veranstaltung und es ehrt die Journalisten, aber wenn wir dadurch Menschen in Gefahr bringen, warum sollten wir das tun, wenn wir Online-Tools haben, mit denen wir eine schöne Preisverleihung organisieren können, an der auch mehr Leute teilnehmen können. Wir können dann immer noch mal im Sommer sagen, wir machen noch mal was. Oder wir können immer noch sagen, wenn es die pandemische Situation erlaubt, machen wir noch mal eine Veranstaltung. Aber jetzt war es uns auch als Vorstand super wichtig, dass wir die Leute schützen und trotzdem die Bilder und die Preisträger ehren können in einer würdigen Umgebung. Denn die Beiträge, die wir bekommen haben, waren dieses Jahr wieder großartig. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Bilder.
Die lassen sich natürlich auch anschauen, auch online, selbstverständlich auf unserer Webseite www.djv-thüringen.de. Da wird man direkt von der Startseite auf einen Link aufmerksam gemacht, wo man sich die Bilder natürlich auch online angucken kann. Momentan hängen sie noch im Landtag. Auch da kann man, wenn man die 2G-Regel einhält, sich die angucken. Ich weiß, natürlich ist es immer nicht jedem gegeben, da einfach in den Landtag reinzuspazieren, aber es funktioniert tatsächlich. Man kann es einfach mal tun. Aber man kann sie sich natürlich auch online anschauen.
Natürlich kann man auch auf unseren Instagram-Kanal gehen, auf unseren Facebook-Kanal, auf unseren LinkedIn-Kanal. Da haben wir eine wirkliche Preisverleihung organisiert und durchgeführt. Das sah so aus, dass wir 2 Stunden lang im 15-Minuten-Takt Videos mit den Preisträgern, mit den Laudatoren und auch mit uns als Veranstalter veröffentlicht haben. Und da kann man sich wirklich so 2 Stunden lang eine Veranstaltung anschauen, wenn man das möchte. Oder auch ganz gezielt die Themen und die Fotos rauspicken, die einen besonders interessieren. Die Fotografen freuen sich, wenn da noch mehr Aufmerksamkeit drauf kommt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch die Videos anguckt und Spaß damit habt.
Genau, und vor allen Dingen erfährt man so ein bisschen was auch zum Hintergrund der Bilder, weil die Fotografen ja über ihre, also zumindest die Siegerfotografen über ihre Bilder erzählen. Es ist immer sehr spannend, wie die dann entstanden sind tatsächlich und so. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert.
Absolut.
Nun sind wir beim Ausblick auf das kommende Jahr.
Richtig, was wird denn 2020 passieren im DJV?
Ja, also ich fange mal an. Wir als DJV Thüringen planen, und das ist ein weiterer Bogenschlag zu dem Thema am Anfang, planen eine hochkarätig besetzte Diskussionsveranstaltung zu möglichen Finanzierungsmodellen des Journalismus. Wir werden Anfang Februar ein Podium haben, auf dem alle wichtigen, oder sagen wir es mal so, die wichtigen und auch Betroffenen der Thüringer Medienbranche sitzen, also zum Beispiel aus den Zeitungsverlagen oder auch aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil da gibt es ja ein Finanzierungsmodell. Wir werden Vertreter der Politik da haben, sowohl aus der Landes- als auch aus der Bundespolitik. Natürlich wird unsere Vorsitzende Heidje Beutel mit auf dem Podium sitzen, als profunde Kennerin der Medienlandschaft in Thüringen. Und wir werden versuchen, darüber zu reden, was man für den Journalismus tun kann, abseits von Gemeinnützigkeit. Sind eventuell Stiftungsmodelle eine zukunftsfähige Lösung? Oder muss es tatsächlich auch eine wie auch immer organisierte Förderung, staatliche Förderung von Journalismus geben? Wie auch immer das dann organisiert wird, ich hatte es ja gesagt, staatsfern muss es natürlich sein, um die journalistische Unabhängigkeit nicht zu gefährden. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk beispielsweise ist ja staatsfern organisiert und auch finanziert, nämlich durch die Allgemeinheit. Und darüber wird zu reden sein, welche Modelle es gibt, denn die Zeit drängt und wir können nicht darauf warten, dass die Strukturen, die es momentan gibt im Lokaljournalismus, nach und nach verschwinden, denn wenn sie erst einmal weg sind, dann ist es ganz schwer, die wieder aufzubauen. Das ist das eine große Highlight im ersten Quartal. Jetzt bist du dran, Mariana. Was plant ihr?
Ah, du, im Bundesvorstand, das kann ich noch gar nicht sagen, was da alles geplant wird. Aber naja, wir sind ja hier im DJV Thüringen Podcast, das heißt, es geht vor allem um Thüringer Themen. Es gibt natürlich wieder Highlights, auf die ich einfach nochmal hinweisen möchte, die wir auch in diesem Jahr, also 2022, wieder durchführen werden. Es wird eine Veranstaltung zum Tag der Pressefreiheit geben, wie immer. Es wird wieder den Fotopreis geben, bei dem man sich bewerben und beteiligen kann. Wir werden Weiterbildungen machen. Es gibt wieder monatlich unseren Stammtisch, bei dem man sich einfach online einwählen kann und mit uns schnacken, diskutieren und gerne auch über journalistische Themen reden kann, aber gerne auch einfach ein Gläschen trinken und sich mal austauschen kann. Also wir werden wieder eine riesige Bandbreite für euch zur Verfügung stellen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir im DJV Thüringen haben. Und natürlich wird Sebastian im Newsletter auch immer wieder darauf hinweisen, was passiert denn in den anderen Landesverbänden? Wo könnt ihr als Mitglieder im DJV Thüringen euch sonst noch so weiterbilden lassen, Informationen holen, an Veranstaltungen teilnehmen? Denn wir als DJV in den Landesverbänden arbeiten natürlich eng miteinander zusammen. Und wenn es Weiterbildungsveranstaltungen in anderen Landesverbänden gibt, weisen wir darauf hin und meistens bekommt ihr dann da auch den DJV-Rabatt, wie sich das gehört. Es gibt natürlich vom Bundesvorstand wieder Veranstaltungen bzw. von der Geschäftsstelle Veranstaltungen, regelmäßige Webinare. Aber die habe ich natürlich nicht alle auswendig im Kopf, weise aber darauf hin, dass das auf der DJV-Seite alles ausgewiesen wird.
Ich habe noch drei Punkte, auf die man hinweisen kann, die man, sofern es die Corona-Situation zulässt, wir jetzt im kommenden Jahr möglicherweise endlich auch veranstalten können. Das ist einmal, wir planen nach wie vor immer noch unsere Zukunftswerkstatt.
Das stimmt natürlich, ja.
Ja, innerhalb des DJV, wo wir uns auch mit Zukunftsthemen beschäftigen wollen. Die planen wir mittlerweile schon seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren haben wir es nicht geschafft, sie durchzuführen, weil das eine Veranstaltung ist, die, so finden wir zumindest, in Präsenz stattfinden muss, weil sie sehr von dem kreativen, schnellen Austausch der verschiedenen Akteurinnen und Akteure lebt. Und das ist in Videokonferenzen, und das kann sicherlich jeder nachvollziehen, der Videokonferenzen regelmäßig macht, nicht immer so gegeben. Dann wird es oder soll es die Veranstaltung Frau macht Medien geben. Das heißt, eine Veranstaltung, die sich nicht nur, aber doch sehr speziell an Journalistinnen richtet. Mhm. Und wir werden, und da bin ich fest von überzeugt, auch wieder besser online machen.
Ja.
Und vielleicht sogar auch wieder online. Auch wenn da natürlich sich die Leute freuen, wenn sie das in Präsenz machen können. Aber da finde ich wiederum, haben wir in den letzten Jahren einen so guten Standard gesetzt mit den beiden Online-Veranstaltungen, die wirklich großartig organisiert waren, die ein wirklich hochkarätiges Panel hatten und mit Referenten, die man sonst normalerweise vielleicht noch von ihren Twitter-Kanälen, aber so live und vor allem und vor allen Dingen offen für Fragen, die man so hat, sonst gar nicht gewohnt ist. Also das ist eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue und wo ich mich auch freuen würde, wenn sie online wäre, weil es tatsächlich dann viel mehr Leuten ermöglicht wird, daran teilzunehmen und man nicht quer durch die Republik fahren muss.
Genau, also das sind so die großen Baustellen, die wir im Bundes-DJV haben und die auch jährlich stattfinden. Da schauen wir mal, was 2022 für uns bereithält und was wir wirklich umsetzen können. Geplant ist all das. Und bei der Zukunftswerkstatt, wer den Begriff noch nicht gehört hat und im DJV ist, da geht es vor allem um unsere inneren Strukturen. Also wir wollen natürlich auch den DJV weiterentwickeln, denn so wie der Journalismus an sich, kann auch der DJV nicht auf der Stelle stehen bleiben. Und es gibt ganz viele Ideen, wie wir den Verband, wie wir die Gewerkschaft moderner, frischer, ansprechender gestalten können. Und um diese ganzen Ideen mal zu sammeln und in ein Konzept zu gießen, haben wir uns überlegt, diese Zukunftswerkstatt zu machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert und was dabei herauskommt.
Ja, und natürlich sind wir als DJV Thüringen auch im kommenden Jahr für unsere Mitglieder da, für alle Fragen, Probleme, Sorgen, Nöte, Ansprechpartner über die bekannten Kanäle, E-Mail, Telefon, soziale Netzwerke. Wir sind in der Geschäftsstelle noch so ein bisschen, na nicht so ein bisschen, sondern so ziemlich im Corona-Modus. Das heißt, die ist ja sowieso nicht mehr an jedem Tag besetzt. Da hatten wir ja schon mal darauf hingewiesen, aber momentan tatsächlich auch so, dass sowohl die Rowena als auch ich uns eigentlich nicht begegnen in der Geschäftsstelle, um eben das Infektionsrisiko zu minimieren. Rowena ist auch nur noch einmal in der Woche da, um sie nicht ständig in einem Infektionsrisiko in den Zügen auszusetzen. Das heißt, wer uns persönlich treffen will, der ruft bitte vorher an, schreibt uns eine E-Mail, dann ist das auch überhaupt kein Problem, dann sind wir auch da. Es kann nur passieren, wer spontan vorbeikommen will, dass er dann leider Pech hat, weil eben gerade im Moment mal keiner da ist.
Genau, nichtsdestotrotz seid ihr aber die ganze Zeit erreichbar für unsere Mitglieder. Das heißt, an der Leistung hat sich überhaupt nichts geändert. Und wer einen Rat von Rowena oder Sebastian braucht, kann das auch per Zoom einfach bekommen oder per Telefon. Und das funktioniert genauso gut.
Genau, wir sparen nur ein bisschen Heizkosten und verkleinern damit unseren ökologischen Fußabdruck. Was
genau.
Win-win. Auch in diesen Zeiten wichtig ist, wie ich finde.
Richtig. Aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns darauf, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder unsere Podcast-Folgen hört. Wir freuen uns darauf, wenn ihr zu unseren Stammtischen kommt. Wenn ihr Ideen habt, was ihr euch vom DJV an Weiterbildungsangeboten wünscht, lasst uns diese Ideen zukommen. Wir freuen uns über Input und sind dann auch sofort dabei, Dinge umzusetzen, wenn sie in unserer Macht stehen und umsetzbar sind. Das heißt, nutzt das, wenn ihr Mitglied seid und habt einfach Spaß und Freude daran, im DJV zu sein. Und ich denke, so können wir euch in die Weihnachtsferien entlassen.
Ein Hinweis noch, und das habt ihr sicherlich jetzt gemerkt bei den Ankündigungen, die Mariana gemacht hat. Sie bleibt uns natürlich trotz ihrer Funktion im Bundesvorstand, im Landesvorstand erhalten. Und da freuen wir uns ganz besonders drüber, weil das wäre schwer zu ersetzen gewesen.
So schnell werdet ihr mich nicht los.
Okay.
Dann nochmal das Schlusswort.
Genau. Also allen, die uns jetzt zugehört haben oder uns noch zuhören werden, ein friedliches und wirklich fröhliches auch Weihnachtsfest, ein paar erholsame, freie Tage, einen guten Start ins neue Jahr und das, was man heutzutage wünscht, was das Tschüssikowski der 2020er Jahre ist, bleibt gesund.
Bleibt gesund, passt auf euch auf.